Für alle, die sich jetzt Fragen stellen, ich habe keine Angst um meine Tasche. Ich stütze nur ein bisschen im Rücken ab. Also, erstmal die Uhr weg. Die ist eigentlich nur da, damit ich nicht ausufere. Einen schönen guten Abend, liebes Publikum. Ich kann Sie zwar kaum sehen, aber ich hoffe, dass meine Stimme trotzdem zu Ihnen findet und auch die Worte, die aus dem Mund eines 16-Jährigen, vielmehr 17-Jährigen, kamen, und zwar in einem Buch festgehalten sind, seinem ersten Buch, das er zu Weihnachten seiner Mutter schenkt. Vielleicht auch, um mir zu zeigen, dass er nicht ganz so ein hoffnungsloser Fall ist, wie sie befürchtet. Denn er wird also von Schule zu Schule und Internat und zu Internat weitergereicht. Mit 6 Jahren gehen seine Eltern auseinander. Er soll bei der Mutter bleiben. Aber von der Mutter wird er nicht viel sehen, denn die Mutter erkrankt, muss ins Sanatorium, am Anfang fast schon 1 Jahr und dann später noch einmal und doppelt so lang. Die Erziehung geht also so eigentlich nur aus der Ferne. Und der Rainer geht zur Schule nicht gerne. Daran ist nichts zu ändern. Er versucht es immer wieder, nirgendwo kann er es aushalten. Und die Schulen können ihn auch nicht aushalten. Also geht er dann irgendwann endgültig in München vom Gymnasium ab und geht zum Vater, der inzwischen vom Arzt zum Immobilienhändler gewechselt hat, ist dort Gelegenheitsarbeiter, tagsüber, abends geht er in die Abendschule, ein wenig, und nachts in Gastarbeiterkneipen oder auch Nachtleben für Schwule. Und in dieser Zeit entsteht dieses Buch, das von ihm handgeschrieben auf wertvollem Papier und auch ganz sorgfältig gelocht und selbst gebunden, er dann seiner Mutter in die Hände legt, gewidmet ihr, die so manchen Brief an die Schulleiter geschrieben hat, man möchte ihrem Rainer doch bitte nachsehen, dass er schon so viel Schweres durchgemacht und das auch noch so klein, also so eine Scheidung und ihr langes Kranksein und eben das Fehlen der mütterlichen Fürsorge und Liebe, und das ist doch klar, dass da auch etwas zurückbliebe, vor allem weil ihr Rainer von klein auf so ein liebebedürftiges und anlehnungsbedürftiges Wesen gewesen sei. Das Buch, das er seiner Mutter schenkt, heißt Im Land des Apfelbaums, und zwar nach einem der Gedichte. Das Buch enthält so an die 50 Gedichte und Kurzgeschichten und auch ein Hörspiel. Und dieses Gedicht geht so. Es fängt eigentlich an wie Effi Briest, würde ich sagen. Also in Anlehnung an Fontane. Fassbinder hat sich auf seine Art, weil er eben das Schulbuchwissen nicht mochte, dann aus anderen Quellen sein Wissen herangezogen. Es beginnt so. Von Efeu liebevoll umrankt, von Trauerweiden sanft und duldsam eingesäumt, liegt ein unerreichtes Land. Doch sie ist für jedermann schon eingeräumt. Ich frag mich oft, was nachher kommt. Vielleicht nur Schönheit, Liebe, Melodie. Doch was uns heute nicht vergönnt, erreichen wir es auch später nie. In dieser Ruhe, diesem sanften Hauch von Zärtlichkeit und Liebe, gibt es nur Wälder, Seen, Baum und Strauch und keine unerfüllten Triebe. Wir werden glücklich sein, wenn Härte, alles Böse abgefallen ist. Der Tod, er ist vielleicht nur Schein, wenn dich der letzte sanfte Windhauch küsst. Der Weg zurück. Ich habe es nie wieder gesehen, das kleine Mädchen. Ich hatte die letzte Nacht nicht geschlafen. Langsam, sehr langsam kam der Morgen heraufgekrochen. Die Nacht verwandelte sich in den Tag, in einen grauen Alltag. Wieder war der Himmel voll Regenwolken und schon am frühen Morgen lag eine drückende Schwüle über der Stadt. Mich quälten Kopfschmerzen. Ein ganz neues Gefühl hatte sich über mich gelegt. Ein plötzlicher Unwille, eine maßlose Labilität. Mir war alles egal. Ich wollte nur Ruhe. Ich wollte nur Frieden haben. Den Weg zur Arbeit wollte ich zu Fuß zurücklegen. Menschen flogen an mir vorbei. Die Stadt wurde von einer Ruhelosigkeit bestimmt, die an Irrsinn grenzt. Schnell, alles musste schnell gehen. Schnell zur Arbeit, schnell, schnell viel Geld verdienen. Schnell, schnell. Die Geschwindigkeit ist ein Phantom, das bezwungen werden muss, bevor es uns bezwingt. Hastiger Atem, abgerissene Wortfetzen, quietschende Straßenbahn, leise, warmer, stetiger Regen. Autos, bremsende, hupende und Hast. Auf der Hauptstraße sprach mich ein kleines Mädchen an. Gehen Sie zur Arbeit? Halb belustigt, halb verärgert, schaute ich auf das Mädchen hinab. Ich muss dabei sehr dumm ausgesehen haben, denn das kleine Mädchen lachte, ein glasklares, silbernes Lachen. Natürlich gehen Sie zur Arbeit, wer tut das heute nicht? Sie mochte ungefähr 9 Jahre alt sein. Sie trug ein hellblaues Kleidchen und in der rechten Hand hielt sie einen gleichfarbigen Regenschirm. Darf ich Sie begleiten? Nur ein Stückchen. Noch immer war ich so verblüfft, dass ich es ganz vergaß zu antworten, aber sie schien auch keine Antwort zu erwarten. Sie schritt stolz und ganz selbstverständlich an meiner Seite. Ich habe nicht gemerkt, vielleicht wollte ich es auch nicht, dass sie eine falsche Richtung eingeschlagen hatte. Nicht zu meiner Arbeitsstätte, sondern in die Altstadt, ohne auch nur ein einziges Mal zu zögern. Lange Zeit sagte ich gar nichts und ich hatte die Empfindung, dass sie gar nicht mehr vorhanden war. Aber plötzlich sagte sie dann, dass sie Hunger habe. Erschreckt schaute ich sie an und fragte dann, was sie essen wollte. Warum sollte ich ja auch nichts zu essen kaufen, wo sie doch Hunger hat? Ach, eigentlich weiß ich nicht, was ich gerne habe. Es ist so schwer, sich etwas zu wünschen. Ungewollt wurde ich nun heftig. Ja, wissen musst du schon, was du willst. Erschreckt schaute sie auf, fast weinerlich, sagte sie. Du brauchst mir ja gar nichts zu kaufen, wenn du nicht willst. Sehr freundlich sagte ich nun, nein, nein, ich kaufe dir ja gerne etwas. Du musst mir nur sagen, was du willst. Jetzt lachte sie wieder. Ja, ich möchte gerne Limonade. Limonade? Ich denke, du hast Hunger. Sie schaute auf den Boden und meinte, ich hab's mir anders überlegt. Ich möchte Limonade, Zitronenlimonade. Ich hielt Ausschau nach einem Geschäft und beruhigte sie. Aber sicher kannst du, sie haben deine Zitronenlimonade. Magst du auch Apfelkuchen? Ja, auch Apfelkuchen mag ich gern. Sie führte mich weiter durch die Altstadt. Enge Gassen, hässliche Häuserfronten, die durch den grauen Tag noch hässlicher wirkten. Aus dem kleinen Laden holte ich eine Limonade und ein Stück Apfelkuchen. Aber sie hatte sich anders überlegt, sie wollte nichts mehr. So aß ich alles alleine und trank auch die Limonade. Kurz danach sagte sie, dass bald ein Kinderspielplatz kommen würde und dass sie dorthin wolle. Es war nicht mehr weit bis dahin. Der Platz war eingerahmt von Trauerweiden. Und es waren dort viele Spielgeräte, Schaukeln, Kletterbäume, eine schmutzige Sandgrube, verdreckt durch den anhaltenden Regen. Die düstere Atmosphäre wäre durch spielende Kinder gestört worden und ich war froh, dass keine da waren. So waren wir ganz allein. Nicht einmal Omas und Opas waren da, verwunderlich, wo sie doch sonst die Spielplätze Zigarren rauchend und strickend bevölkern. Wir setzten uns auf eine der nassen Bänke, aber das machte uns nichts aus, denn wir waren ja schon durchnässt. Lange herrschte Schweigen. Ich genoss die frische Luft. Ich spürte keine Kopfschmerzen und auch keine Ungewissheit mehr. Da sagte sie plötzlich, erzähl mir was. Erzählen? Was kann ich einem kleinen Mädchen nur erzählen? Was möchtest du denn gerne hören? Eine Geschichte? Ich war überzeugt, dass sie jetzt Hänsel und Gretel oder Schneewittchen verlangen würde, aber sie sagte nur irgendetwas, etwas, was du gerade im Kopf hast. Aber auch das inspirierte mich noch nicht. Der Tag war grau, ohne Musik. Der Regen fiel monoton, sinnlos. Und auch das Mädchen schien sinnlos. Das Leben ohne Freude. Der Traum war zerrissen, zerfleischt. Und so begann ich. Erstockend, aber dann klar und sicher. Es war einmal ein junger Mann, der wollte hoch hinaus. Er wollte Künstler werden. Künstler. Naja, er malte ganz gut. Er konnte auch schreiben. Ganz nette Gedichtchen. Ja, ja, Gedichtchen. Aber alles nicht in Vollendung. Er musste noch an sich arbeiten, aber das konnte und wollte er nicht, denn er war eigensinnig, über alles erhaben. Und so kam es, dass er einfach aufhörte, ein Künstler zu sein. Er vergaß, dass ihm eine große Zukunft vorausgesagt worden war. Er wollte es auch nicht mehr glauben. So versuchte er, Schauspieler zu werden. Es ging auch ganz gut am Anfang. Er spielte gut, aber zu eigenwillig. Und seinen Lehrern lag seine Art nicht. Sie verübelten ihm den ganzen Plan. Aber es war wohl so am besten gewesen. Denn wenn einer so schnell aufhören kann, dann liegt ihm also auch nicht sehr viel daran. Ja, nun sah sich der Mann einer ganz neuen Situation gegenüber. Alles war schiefgegangen, alles. Ob er wollte oder nicht, er musste jetzt einen Beruf, einen ganz normalen Beruf ergreifen. Schwierig für einen, der nichts gelernt hat, als Künstler zu sein. Er bewarb sich als Verkäufer in einem Buchladen. Er wurde angenommen, bewährte sich, aber er wurde unglücklich. Ihm konnte dieser Beruf nicht ausfüllen. Er machte ihn unzufrieden. Aber er hielt aus und er hält heute noch aus. Die Welt ist so gemein, dass man das Leben nur mit einem Kampf vergleichen könnte. Was sagst du? Ich musste lachen. Das Mädchen war eingeschlafen. Was hätte ich auch anderes erwarten können? Ein kleines Mädchen mit meiner dummen Geschichte zu peinigen. Aber sie hatte bestimmt Schlaf nötig, wenn sie auf einer nassen Parkbank so ohne weiteres einschlafen konnte. Ich selbst grübelte noch weiter über alles und nichts. Ja, die Welt ist schön. Es gibt Bäume. Es gibt Farben. Es gibt Liebe. Es gibt einen Frühling und die Sonne. Vor allen Dingen die Sonne. Aber die Welt ist auch so hart und gemein und hinterhältig. Oder kann man sie bezwingen? Sollte es mir möglich sein, mich und die Welt zu bezwingen? Ich werde mich gegen alles Böse stemmen. Werde wieder leben, leben. Ganz in Gedanken stand ich auf und ging zur Sonne. Zu der Sonne, die ich brauchte. Ich ging weiter durch den Regen, den Herbst, die toten Blätter, gelb und rot. Ich wusste jetzt, was ich machen wollte. Schreiben. Ja, schreiben werde ich wieder. Ich werde an mir arbeiten, werde kämpfen müssen. Aber ich will und kann. Schnell war der Tag vorübergegangen. Ich war müde. Ich hatte keine Schmerzen mehr. Ich werde endlich wieder schlafen können, zufrieden sein, vielleicht glücklich. Kurz vor dem Einschlafen fiel mir das Mädchen wieder ein. Hatte sie überhaupt existiert? Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Ja, also, ich werde ja oft gefragt, was mir vom Fassbinder, was das ist, was mir am meisten von der Zeit mit ihm mich weitergetragen hat. Und ich würde sagen, das ist genau diese Anfangszeit. Gar nicht so sehr die Zeit, wo er dann schon Meister war und sozusagen ganz gekonnt die Puppen tanzen ließ. Und wo er selbst auch nicht mehr so wie in der Jugend, immer wenn ihm was gelungen war, ist er gehüpft, so wie ein Kind, das sich freut, dass ihm eben was gelungen ist. Später ist er dann so, ja, so wie ein Imperator, so mit gleichmütigem Blick hat er dem zugeschaut, was sich vor seinen Augen abrollte. Natürlich durch die Berührung mit seinem unsichtbaren Zauberstab, denn Fassbinder hat nicht so sehr mit Worten oder Erklärungen Regie geführt, sondern auf diese magnetische Weise, mit Blicken. Manchmal hat er einem Gesten gezeigt, aber alles nur ganz sparsam und ein bisschen ironisch. Und als wir angefangen haben, Filme zu machen, da haben wir eigentlich alle nicht so geglaubt, dass da mal so viel draus wird. Das war irgendwie so, wie wenn man auf einem Spielplatz für Erwachsene kommt und da anfängt zu spielen und jeder kam mit einem Koffer von Sachen, die man sich ausgedacht hat, die man vielleicht anziehen konnte. Und er hat dann gesagt, das Ja und das Nicht und das Ja. Und so unkompliziert hat alles angefangen. Und diese Unbefangenheit, mit der es angefangen hat und mit der er auch uns eingesetzt hat. Ich zum Beispiel bin ja auch vorzeitig von der Schauspielschule abgegangen, wo ich ihn getroffen habe. Er ging ein wenig später von dieser selben Schule ab, auch vorzeitig. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass dieses wenig dranbleiben ein Zeichen ist, dass einem nichts dran liegt. Ich bin eigentlich abgegangen, weil mir zu viel dran lag und ich gefunden habe, dass ich immer schlechter werde statt besser. Und diese Anfangsschritte, die wir zusammen getan haben und wo er hat ja auch gemischt, solche, die eine fertige Schauspielausbildung hatten, mit solche, die abgebrochen hatten und mit solchen, die überhaupt keine hatten. Und er hat aus allen Schwächen irgendwie etwas, eine Stärke verstanden rauszuholen. Und insofern scheint mir dieser Wachtraum oder was auch immer es ist, den er hier geschildert hat, auch so wegweisend. Fassbinder war ja ein, glaube ich, ziemlich einsames Kind, erstens mal Einzelkind und dann hatte er zu Hause eben statt Bilderbücher diese vielen Kunstbücher, sodass er schon mit diesem Bewusstsein der Kunst groß geworden ist. Und in einem seiner Gedichte aus dem Land des Apfelbaums wird ihm auch schon bewusst, dass er sich später einmal eine Kunstwelt bauen muss und will. Das Gedicht geht so. Es war im Süden dieser Zeit. Nee, ich bring's jetzt doch nicht mehr zusammen. Aber es handelt davon, dass er eben seiner Zeit schon, er war ja noch im Osten seiner Zeit, er war ja noch so jung. Er ist aber seiner Zeit schon vorausgeeilt und bis in den Süden seiner Zeit. Und da gab es einen kleinen Punkt, da blickte man so herrlich weit. Und von diesem kleinen Punkt aus, da war er selbst eben auch nur ein kleiner Zwerg, ein Mensch wie viele, die verstrickt in Spiele mit Lust auf diesem, Lust auf jenes. Und doch spürte er schon, er hatte so etwas wie eine Mission, nämlich wenn die Nebelschleier fallen, dann werde ich eine Welt mir bauen, in der nur Lieder hallen. Ja, es gibt ja auch, also ich persönlich halte sehr viel von Träumen, sowohl von Tagträumen als auch von Nachtträumen. Und ich glaube, eine Art, an die zur Kunst zu kommen, also zu einer Verfremdung der Wirklichkeit, die sie uns umso mehr bewusst macht, weil wir mit einem neuen Blick auf sie schauen, da gibt es eigentlich ein ziemlich einfaches Rezept, nämlich die Wirklichkeit so zu betrachten, als wäre sie ein Traum und den Traum so zu betrachten, als wäre er Wirklichkeit. Ich habe mal nach Fassbinders Tod, da hatte ich zwei Träume von ihm. Der eine war, dass er zurückkommt und er braucht dringend eine Medizin. Und ich denke, es ist Baldrian. Und ich bin im Traum dann bis zurück in die Schulapotheke meines Gymnasiums gegangen, habe das, dort das Baldrian rausgeholt und habe es dann in einem Glas sich auflösen lassen. Und dann habe ich aber das Glas selber getrunken, weil ich ihn mit mir verwechselt habe. Wenn man mich bei, wenn mich ein Journalist gefragt hätte, wie finden Sie, was verbindet Sie mit Fassbinder, dann hätte ich geantwortet, eigentlich, dass wir so verschieden sind. Aber im Traum habe ich geträumt, dass wir ein und derselbe sind. Und nun zur zweiten Kursgeschichte. Zeit der Sadisten. Dreizehn waren wir, und allen rann Schweiß vermischt mit Blut über Rücken, Brust und Stirn. Die Peitschen der Treiber waren aus Eisen und unsere Körper bestanden aus Wünschen und Sehnen. Jene ritten auf Pferden und wir krochen am Boden, unsere schwere Last tragend, und die war unnütz, denn es war Erde, reine Erde, die uns das Leben erhärten sollte, den Weg. Der Jack da drüben, der hält's noch am ehesten aus, der Nigger. Seine Ahnen wurden gequält, so wie wir jetzt, und sie haben ihm das Ertragen von Schmerzen vererbt. Sein Oberkörper war nackt, schwarz glänzte der Schweiß, veredelte die stählernen Muskeln. Ja, der trug das Kreuz noch am besten. Je näher wir dem Ziel kamen, umso weniger fühlten wir die Schmerzen. Sollte der Tod doch Erlösung bringen? Der Tod Erlösung? Nur zu! Der Wüstensand peitschte uns und die Wärter peitschten uns. Wir krochen und warteten auf Gott, auf den Gott, der uns zu sich holen sollte. Ja, auf den warteten wir, aber wir warteten vergebens. Ich bin Jude, der Neger war Heide, der Pole Christ, und alle warteten wir auf Gott, den Gleichen. Und Janosch, der Ungar, und Illich, der Jude, warteten auch auf denselben Gott. Doch alle warteten wir vergebens. Gott kam nicht, jetzt nicht und auch nicht später. Ich verglich die Muskeln des Pferdes mit den Muskeln des Niggers. Beide sind schön, doch der eine gequält und der andere erhaben. Die Wüste war heiß, der Sand brannte in den Augen. Wir sahen nichts als den Sand und wir spürten nichts als die Peitsche der Wärter und die Peitsche des Windes. Bald werden wir glücklich sein. Lauf schneller, Amici, der Tod wartet auf uns. Die Stadt dann war leer, sie war leer und tot, und dort haben sie uns geprügelt, bis wir schrien, laut schrien, ob wir wollten oder nicht. Uns folternd ergötzten sie sich, und es wurde ein Rausch. Bald schwitzten sie wie wir aus Schmerzen und sie aus Lust an unseren Schmerzen. Der Rhythmus der Peitschenschläge war monoton, aber hart. Der Nigger dachte ans Tamtam, das er nie geschlagen hatte, und ich dachte an Christus, an den ich nicht glauben durfte. Sie schlugen und lachten dabei, rote, aufgedunsene Gesichter, dazwischen den Schnaps von Mund zu Mund, und Marek war der Erste, den er zu sich nahm. Dann folgten die Ungarn, die Russen und die anderen Juden. Und der Nigger und ich, wir blieben übrig. Und er dachte an das Tamtam, das er nie geschlagen hatte. Und ich dachte an Christus, an den ich nicht glauben durfte, und eine Stimme in mir sagte, nicht aufgeben, und ich ertrug weiter den Schmerz. Wir merkten es alle nicht, als die Tür aufging und ein Junge erschien, auch einer von denen in dieser toten Stadt. Er zog seinen Revolver und dann schoss der junge Leutnant, schoss auf seine eigenen Leute und die fielen auf Janosch, auf Marek und sie hatten nicht gelitten. Auch der junge Leutnant schwitzte, aber kein Blut. Er schwitzte Ekel. Er war sich seiner Tat völlig bewusst. Und ich dankte Gott, dass er das war. Aber der Nigger war es nicht. Er sah nur die Uniform und er schrie, Mörder, Mörder. Und mit letzter Kraft schlug er den Leutnant. Er schlug ihn mit der letzten geballten Ladung Kraft, die er hatte. Und dann sackte er um und beide bluteten. Der eine aus Mund und Nase und der andere am ganzen Körper. Und ich habe gesehen, ich musste sehen, wie sie verreckten. Und ich habe sie beide verstanden, den Leutnant und den Nigger. Ich habe sie alle verstanden. Es gibt in dem Land des Apfelbaums auch ein Gedicht, das heißt Das letzte Gericht. Jetzt rede endlich, schreie alles raus, den Schlamm, die Unwahrheit, die Lüge, verstockt, die Sturheit ist ein Graus. Was kann ich hier retten? Nur die Liebe. Denke zurück, du musst es wagen. Ein Mord, ein Verbrechen, ist es das? Du sollst bekennen, alles sagen, trotz ihm, dem maßlos bösen Hass. Wir martern in der Hölle nicht, wir heilen, wir retten die verdorrten Seelen. Nicht ewig sollst du hier verweilen, du sollst nur Liebe wählen. Jetzt rede endlich, schreie alles raus, den Schlamm, die Unwahrheit, die Lüge, verstock. Die Sturheit ist ein Graus. Was kann ich hier retten? Nur die Liebe. Erinner dich an deinen ersten Traum. Die Blumen, Wälder, Seen. Den dunklen, anfangs hellen Lebensbaum. Du musst gestehen, musst in dich gehen. Verzeiht mir, ja, ich bitte, flehe, versteht mich doch, es musste sein. Ich weiß, dass ich die Wahrheit sehe, ich bin so billig, ja, so klein. Jetzt rede endlich, schreie alles raus, den Schlamm, die Unwahrheit, die Lüge, verstockt. Die Sturheit ist ein Graus. Was kann hier retten? Nur die Liebe. Neulich hat mich ein Journalist gefragt, wenn jetzt Fassbinder weitergelebt hätte und so weiter, was hätten Sie ihm jetzt zum 70. Geburtstag gewünscht? Und weil ich vorher eben in dem Buch gelesen hatte, hätte ich ihm gewünscht, sie hätte ihn retten können, die Liebe. Es ist ja so, wenn man liest, was einer mit 17 schreibt oder vielleicht auch selber so manches aufgeschrieben hat und liest, oder man kann sich auch wirklich daran erinnern, wie man war mit 17, so kommt es mir manchmal vor, dass man mit 17 auch schon der war, der man später dann ein Leben lang wieder werden wird. Nur eben mit 17 so total im Überschwang, im Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt und einerseits und andererseits und außerdem, und später dann versucht man es im Normalen unterzukriegen. Aber schon von daher ist es so wichtig, dass die heute 17-Jährigen auch in Berührung kommen mit diesen Zeugnissen eines 17-Jährigen. Ich hatte neulich Gelegenheit dazu, und wir haben dann auch nachher drüber geredet, und da, es dauert ein bisschen, bis die dann anfangen zu reden, aber dann hat gesagt, ja, wenn man das so hört, wie schonungslos er losgelegt hat und wie groß das Hoffen, Warten und Sehnen und Leben und Freiheit, Ekstase und ohne Reue, ohne Scham, und dann wiederum dieses sich nicht anpassen wollen und raus mit der Wahrheit, dann merken wir, wie wir uns anstrengen, angepasst zu werden, um mithalten zu können. Und dann ist es auch schön zu sehen, dass da, wie man auch brennen kann für etwas. Ich glaube, an diesen Satz werde ich mich immer erinnern. Und dann war es ja das auch schon wert gewesen. Die letzte Erzählung, die ich Ihnen vorlesen möchte, heißt Der heilige Wald. Der leuchtende Zeiger der großen Wanduhr. Langsam und doch stetig. Seine Augen wurden fast magnetisch von ihm angezogen. Aber seine Gedanken waren bei der schweren Prüfung, die ihm morgen bevorstand. Sein Mädchen hatte gesagt, bleib ruhig, immer höflich und vor allen Dingen behalte die Nerven. Sie selbst hatte diese Prüfung schon hinter sich und natürlich hervorragend bestanden. Wie sollte es auch anders sein, dieser Zeiger? Lauf schneller, lauf so schnell, wie mein Herz rast. Dann ist es bestimmt bald alles vorbei, alles. Sein Kopf schmerzte, das Tick-Tack dröhnte unaufhörlich. Ach, wenn ich doch nur einschlafen könnte, einfach einschlafen, alles vergessen, vergessen, Lehrer, Prüfung, Uhr, alles, alles. Der kaltherbstliche Baum stach hart ab gegen das helle Neonlicht der Straßenlaterne. Scharf, viel zu scharf. Wenn ich einfach siegen könnte gegen die Gewalt der Gedanken, des Hässlichen, das Schöne bewahren, Gott fühlen. Ein heller Lichtstrahl kreiste durch das Zimmer. Immer wenn unten ein Auto vorbeifuhr, erst helles Motorengeräusch, Er hörte es immer schon von sehr weit, wenn ein Auto im Anzug war. Leise, dann lauter anschwellen zu einem Höhepunkt. Abfall, leise. Viel schneller das Abklingen. Leiser Regen klopfte gegen das Fenster, sehr leise, sehr behutsam, fast freundlich und doch eintönig. Der gleiche Rhythmus, stundenlang, anhaltend. Da, 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 leise, sehr leise und doch unaufhörlich, eintönig, fast freundlich. Der kahle Baum vor dem Fenster scheint zu wachsen. Er beginnt zu leben. Blätter sprießen sehr schnell. Es ist doch Herbst und viel zu kalt. Ein Wunder auf einer wunderschönen grünen Wiese. Sonne, warmes Licht, ein zarter Hauch von Frühling liegt geheimnisvoll über der Erde. Ein schwelgendes Gefühl von Glück überflutet mich und mein Blick fällt auf einen Wald. Einen schönen, dunklen Wald. Er blüht, die Knospen springen auf, ein Vogel singt, erfüllt die zarte Frühlingsluft mit Sehnsucht. Herrlichkeit! Langsam wälze ich mich auf, faul, fast von Zufriedenheit, die über mir liegt. Ich bin allein. Sehr allein, aber nicht einsam und nicht so allein wie unter Menschen, denn Menschen machen allein. Ich schlage den Weg zum Wald ein. Der Wald saugt mich an. Geheimnisvolles Schweigen, nur das Singen des Vogels, hell, klar, silbern. Der Wald liegt weiter weg, als es scheint. Der Weg ist lang, aber nicht ermüdend. Ich laufe, springe, genieße meine Jugend. Es ist schön, jung zu sein, frei, Luft, Sonne,